Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Als musikinteressierter Mensch in den 90ern in der Provinz groß geworden zu sein, das war echt die Härte. Keine Clubs, keine Konzerte, Internet gab's auch noch nicht und vor allem fand man meist ja wenig Gleichgesinnte und im Prinzip konnte man seinen Hunger nach Musikinfos nur im Musikfernsehen stillen, obwohl die musikjournalistischen Qualitäten von Viva und MTV damals ließen ja auch teilweise zu wünschen übrig. Die einzigen verlässlichen Quellen für Musikfreaks in den 90ern waren gut geführte Musikmagazine. Und der Mann, den wir jetzt sprechen, der hat sein Erweckungserlebnis und sein Bildungserlebnis mit einem legendären Techno-Magazin gehabt, Raveline. Der ehemalige Grafiker des Magazins hat nun sämtliche Ausgaben von Raveline von 1993 bis zum Ende des Magazins 2011 online gestellt und darüber sprechen wir jetzt. Hallo, Stefan Gubatz.
Hallo, schönen guten Tag.
Die Raveline Digital, wie ging es denn los mit diesem Projekt? Es hat, glaube ich, mit einem Freund zu tun, der die Techno-Geschichte angefangen hat, so ein bisschen zu digitalisieren und zu sammeln. Ist das richtig?
Genau, ich habe einen Freund, beziehungsweise es ist eigentlich ursprünglich auch eine Internetbekanntschaft. Man hat sich früher in einem Forum so getroffen, das Techno-Forum nannte sich das. Und Sebastian heißt er, hatte irgendwann einfach den totalen Drang, alles zu archivieren, was er finden konnte, rund um dieses Thema elektronische Musik, Techno, House. Und er hat irgendwann angefangen, das komplette Archiv der Zeitschrift Raveline zu digitalisieren. Er hat alle Ausgaben gescannt und er hat mir eines Tages dann seine große Festplatte mal gezeigt, wo das alles drauf lag. Und da ist mir ganz anders geworden, weil ich dachte, es ist ein unfassbarer Schatz, den er da ja digitalisiert hat und auch einfach verfügbar macht für nachfolgende Generationen. Und ich habe gedacht, weil ich eine sehr persönliche Geschichte mit der Raveline habe, habe ich dann irgendwann entschlossen, man muss die Raveline irgendwie wieder zurückbringen in Form einer Website.
Warum war es so wichtig, diesen Schatz wieder zugänglich zu machen?
Ja, also einerseits für mich persönlich war es so, weil ich eine sehr persönliche Geschichte mit der Raveline habe. Ich habe die Raveline eigentlich schon immer gelesen, seit es die am Kiosk gab. Sie haben gerade eben gesagt, so in der Provinz war das immer so ein Problem und tatsächlich war es für mich auch immer ein großes Problem, überhaupt an Informationen zu kommen. Und die Raveline war da wirklich meine erste Adresse. Und ich habe die, bis ich angefangen habe, da dann selber zu arbeiten, 2006 war das, regelmäßig gelesen. Und andererseits denke ich aber auch, es ist auch so für nachfolgende Generationen sicherlich eine sehr interessante Sache, nochmal so einzusteigen in eine Zeit, in der vieles sehr viel einfacher war, weil eben ja, so das Internet und Social Media, wie es heute ist, noch nicht so verfügbar war. Die Kommerzialisierung ist noch nicht so weit vorangeschritten und man einfach so die Sturm- und Drang-Phase einer Musikszene sehr live und sehr lebendig auch nochmal miterleben kann.
In der Anfangszeit kann man das ganz gut sehen bei diesem Online-Archiv. Das macht auch Spaß, da durchzublättern. Die ersten Hefte eben noch schwarz-weiß. Leserbriefe fingen an so mit Hallo Leute. Ja. Und das hatte auch so ein bisschen den Touch von Schülerzeitung. Wann hat denn Absolut. Da die Professionalisierung angefangen?
Ja, also so in den Anfangszeiten war das tatsächlich gar nicht so viel anders als eine Schülerzeitung. Die Raveline ist ursprünglich gestartet als Begleitblättchen zu einer Party in Gelsenkirchen. Naja, es war vielleicht ein erweiterter Flyer. Ne? Und dann haben sich ein paar Leute einfach zusammengetan und haben gesagt, okay, wir machen da jetzt was Regelmäßiges draus. Und da war natürlich auch niemand, der jetzt einen journalistischen Hintergrund hatte, sondern alle haben gemacht, wie sie gerade Lust hatten. Ähnlich wie bei einer Schülerzeitung damals. Aber so je größer das Ding wurde, als es natürlich auch um Werbekunden ging, um größere Reichweite und so, musste man sich natürlich auch in irgendeiner Weise professionalisieren. Und spätestens ab dem Punkt, wo es dann an den Kiosk ging und auch die große Industrie damit einstieg, die großen Werbekunden, Schallplattenlabels, Getränke, Tabak- und Alkoholindustrie, die natürlich auch richtig viel Geld auszugeben hatten, da musste man dann schon liefern.
So wie der Techno aufgestiegen ist, also sich kommerzialisiert hat, ist auch Raveline erfolgreicher geworden von 1992 bis zum Ende 2011. Ich habe gelesen, zu Spitzenzeiten eine Auflage von 100.000 Exemplaren, Anfang der Nullerjahre ist ja schon enorm. Im Prinzip hat Raveline parallel auch so ein bisschen die Techno-Geschichte mitgemacht.
Ja, das kann man so sagen. Also man kann anhand der Raveline ganz gut nachvollziehen, wie der ganze Hype so aufgestiegen ist, von so einer Grassroots-Movement-Geschichte über die große Kommerzialisierung, die am Ende doch sehr offensichtlich ist. Ich erinnere mich, in meinen ersten Redaktionssitzungen, als ich dann damals Teil der Redaktion wurde, war ich überrascht oder auch ein bisschen entsetzt, wie letztendlich die Artikel vergeben wurden. Also da ging es weniger um den Idealismus, den ich immer sehr geschätzt habe an der frühen Raveline oder ganz allgemein der Techno-Szene. Da ging es ja viel um unkommerzielle Inhalte. Also alle waren für die Sache im Einsatz. Und nachher bei der Raveline war es so, es wurde abgeglichen, welche Plattenfirmen hatten jetzt wieder Budget für welchen Künstler, wer hat eine Anzeige geschaltet und wen musste man dann redaktionell quasi featuren. Und das hat mich natürlich ein bisschen, ja, kann durchaus sagen, entsetzt. Aber mittlerweile denke ich auch, okay, das ist mittlerweile auch part of the deal einfach. Der erste große Hype ist weg. Das große Geld, was in den 90er Jahren, Anfang der 2000er mit Techno auch verdient wurde, das ist einfach vorbei. Man ist dann einfach auch in der Situation, dass man sich um Themen kümmern muss, die einem vielleicht inhaltlich nicht so sehr am Herzen liegen, aber die letztendlich den Fortbestand des Mediums sichern.
Mir ist beim Durchblättern der alten Ausgaben aufgefallen, man bleibt als erstes auch bei den Texten, aber vor allem bei den Werbeanzeigen hängen. Ja. Also diese 90er Jahre Frühformen des Grafikdesigns, diese alten Magazine erzählen auch ein bisschen 90er Jahre Mediengeschichte, hatte ich den Eindruck.
Ja, absolut. In den 90er Jahren ging es so langsam los, dass alle Leute sich so nach und nach dann auch einen Computer angeschafft haben und jeder irgendwie mal guckte, was es da für Möglichkeiten gibt. Das war in der Techno-Szene natürlich einerseits, haben viele Leute angefangen, Musik auch selber zu produzieren, aber auch was so Grafik anging. Ne? Also es gab erste Möglichkeiten des sogenannten Desktop-Publishing, wie man das damals nannte. Also jeder konnte seine eigenen Magazine oder Flyer gestalten mit frühen Versionen von Photoshop möglicherweise noch oder ja, so Layout-Programm Quark Express, erinnere ich mich, habe ich damals ja nicht gerne, aber notgedrungen benutzt. Ja, und jeder konnte einfach machen, was er wollte. Und alles war sehr wild, sehr typografisch, basierend, bunt, laut. Also da passierte auf grafischer Ebene sehr, sehr viel.
Vielleicht noch zum Schluss, wie hat sich denn der Journalismus, die Schreibe über Techno über die Jahre verändert? Sie haben das ja eine Weile begleitet. Stichwort Professionalisierung, da hat sich ja dann sicherlich auch in der Herangehensweise im Musikjournalismus was geändert.
Ja, ich habe das Gefühl, es ist deutlich sachlicher und auch leidenschaftsloser geworden. Also man merkt meiner Meinung nach, dass die Inhalte, um die es da geht, vielleicht auch die Schreibenden nicht mehr so richtig berühren. Früher waren alle, die Medien produziert haben in der Techno-Szene, selber knietief in der Szene verwurzelt. Man ist jedes Wochenende auf Partys gegangen, man hat dafür gebrannt. Aber es war ja auch einfach alles neu. Jeden Tag gab es irgendwie was anderes. Und die Begeisterung für das Thema war einfach eine ganz andere als die, die es heute gibt. Also ich merke zum Beispiel einfach, dass ein Generationswechsel innerhalb der Szene natürlich ganz klar stattgefunden hat. Aber diejenigen, die darüber schreiben und die das Ganze medial transportieren, sind mitunter immer noch die von früher. Und ja, das ist nicht immer ganz so einfach. Aber ich bin guter Hoffnung, dass es auch im journalistischen Bereich vitalen und engagierten Nachwuchs geben wird.
Eine Zeitreise in den Techno-Journalismus. Das legendäre Raveline-Magazin von 1993 bis 2011 wurde digitalisiert und kann nun im Netz nochmal gelesen und durchgeblättert werden. Mehr unter raveline.de. Ich bedanke mich sehr beim ehemaligen Grafiker des Magazins, Stefan Guberts, der dieses Projekt gestartet hat. Danke und ich wünsche Ihnen viele Leserinnen und Leser.
Vielen Dank. Danke für die Einladung. Tschüss.